Hey Tobias, wie viel verdienst du?
Ich habe immer ein bisschen ein Tabuthema in der Schweiz. Sagen wir mal so, ich zahle wenig Vermögenssteuer, aber auch keine Mahngebühren.
Okay, also egal wie viel du würdest verdienen, eben jetzt 5, 10 oder 15'000 Franken, es wären Peanuts gegenüber den Zahlen, die Mark Zuckerberg gerade mit denen er um sich schmeißt. Er ist gerade auf einer Hiring Spree, auf einer Abwerbeoffensive durch die ganze Welt und Silicon Valley und tut die besten Talente an sich ziehen. Es sind sozusagen Fußballkälter, wo, ich weiss auch nicht, vielleicht bis jetzt Ronaldo bekommen haben, wo jetzt AI-Forscher rüberkommen.
Also gibt es bald das Panini-Heftli für AI-Forscher?
Ja, vielleicht.
Ja, über das reden wir heute.
Über das reden wir heute. Ihr hört den AI-Podcast Prompt Zero mit dem Thomas Benke
und dem Tobias Bolzon.
Prompt Zero.
Und über das reden wir heute. Wir reden über den Mark Zuckerberg, CEO von Meta. Der ist gekrümelt, und zwar für ein paar Milliarden Dollar.
Und wir falten heute keine Aluhüte. Wir reden nämlich nicht über Chemtrails, sondern über Contrails und wie KI hilft, die zu Kondensstreifen zu vermindern.
Ja, erstes Thema. Meta AI. Grosser runder Knopf bei WhatsApp in allen Apps von dem grossen Anbieter von Social Media Plattformen. Jetzt hat Mark Zuckerberg eine neue Initiative gestartet im KI-Bereich. Erzähl mal, was ist passiert?
Nein, zuerst muss man mal sagen, du hast gesagt, bisher nimmer AI von Meta oder so, genau du die komisch blöd Knopf auf WhatsApp war, wo eigentlich nichts kann. Und wenn wir über AI reden, dann reden wir über ChatGPT, über Perplexity, über Anthropic, über Google, was Apple macht. Aber irgendwie Meta ist so wie ein verschupfter Kind, wo auch irgendetwas macht, aber man weiss es nicht. Man kann es auch nicht richtig brauchen, weil sie sind so mit Foundation Models und Open Source und so Zeug unterwegs, wo nicht richtig beim User ankommen. Vielleicht auch bei uns in Europa, vielleicht weiss ich nicht, wie es in den USA ist. Und das will der Mark Zuckerberg jetzt radikal ändern.
Genau, er hat am 30. Juni bekannt gegeben, dass man Meta Super Intelligence Labs gründet, kurz MSL. Das ist quasi so eine neue KI-Superabteilung unter der Leitung von Alexander Wang. Der ist ehemals CEO von Scale AI.
Reden wir dann noch.
Und sollen so quasi die besten Köpfe der KI-Welt an etwas, an nicht geringerem arbeiten als an einer künstlichen Intelligenz, wo die menschliche Intelligenz in allen Bereichen übertrifft. Das ist so ein grosses Mantra von vielen Tech-Firmen, also auch OpenAI, schafft eigentlich auch etwas Ähnlichem, auch Safe Superintelligence, also der ehemalige Mitarbeiter von OpenAI, der Ilya Sutskever, der das Unternehmen gegründet hat, die arbeiten auch an so etwas. Es soll die Fähigkeiten, Logik, Sprache, Kreativität, Problemlösung, also eigentlich alle Ebenen von Menschen übertreffen. Da ist das definierte Ziel vom Mark Zuckerberg, vom CEO.
Genau, und das erste Mal haben wir eigentlich davon gehört, durch Konkurrenz, und zwar vor ein paar Wochen, ist der Sam Altman, der Chef von OpenAI, im Podcast von seinem Bruder Jack, heisst er, glaube ich, gewesen. Und dort hat er erzählt, hey, der Mark kommt mit 100 Millionen kommt er meine Leute abwerben, und zwar sogenannter Signing-Bonus, also ein Handgeld. Also du kommst schon mal, also wenn ich jetzt dich würde abwerben, dann kommst du einfach mal 100 Millionen über, dass du überhaupt kommst, und dann der Lohn und alles kommt noch dazu. Das ist nochmal etwas so viel. Und man hat es so irgendwie kaum können glauben und so. Aber jetzt in den letzten eben Tag, Wochen sind immer mehr Details durchgesickert.
Das ist die Frage, warum jetzt? Warum so gross? Wieso nimmt Zuckerberg so viel Geld in die Hand?
I don't know. Der Zuckerberg ist ja nicht die umstrittene Figur im Silicon Valley, aber doch sehr umstritten. Ich meine, er hat grosse Verdienste, Facebook gegründet, auch dort ist nicht alles sauber gelaufen, aber trotzdem hat es gegründet. Dann, wir wissen auch, irgendwie vor ein paar Jahren hat sich Facebook mal in Meta umbenannt, wo gerade das Metaverse mega gehypt worden ist. Und wir wissen alle, was Metaverse geblieben ist, nämlich genau niemand, oder?
Metaverse?
Gut, ja. Danke. Und jetzt ist halt AI die nächste grosse Wette. Da sehe ich ein bisschen mehr Sinn drin als im Metaverse. Und ich glaube, wenn er irgendwie etwas machen will, dann macht das rührt mit den grossen Kellen an. Und irgendwie hat er gemerkt, so wie er es jetzt macht, kommt er nicht weiter.
Ich glaube, er ist frustriert. Der Zuckerberg, habe ich das Gefühl. Eben Llama 4, wo das ja vorgestellt worden ist, also ein Meta-eigene Sprachmodell, das ist ja ein bisschen enttäuschender ausgefallen wahrscheinlich, als er sich das erhofft hätte. Es ist langsamer gewesen, schwächer, auch schlechter als die von der Konkurrenz, also namentlich von GPT-4, von Claude, von Anthropic, von Gemini, von Google. Und ich glaube, es ist einfach Angriff statt Rückzug ist jetzt seine Reaktion. Also so kommt es mir ein bisschen hinüber. Also eben, er hat jetzt wirklich die schlaue Köpfe von der Konkurrenz abgeworben für sehr viel Geld.
Ja. Sehr viel Geld. Und man muss sagen, es ist ja komisch oder lustig, Meta ist eigentlich nicht schlecht aufgestellt gewesen. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt hier im Podcast. Ich bin schon im Herbst 2023 bin ich mal eingeladen worden von Meta auf Paris. Sind mit dem TGV auf Paris gefahren in der Hitze. Und dort sind wir die AI-Forschungslabs anschauen. Also so wie Google in Zürich gross ist, ist Meta in Paris gross. Und dort hat es eine ganz grosse Koryphäe, die das leitet. Jan Le Guin. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, vielleicht wissen die es. Jedenfalls hat er hat den Turing-Preis gewonnen, also ein riesig gescheiter Kopf, und hat dort gesagt, sie sind schon seit 10 Jahren dran, aber eben, man hat lange nichts gesehen. Und auch jetzt bringen sie es, glaube ich, nicht auf die Reihe, und jetzt eben hat der Mark Zuckerberg nicht No-Pams sogar, aber
neue Offensive
gestartet, ja. Und dann auch neue Leute eingestellt. Oder ich
quasi anstatt alles eingestellt, nachdoppelt.
Genau, noch mehr Geld reingeschmissen.
Ja, vielleicht können wir mal schnell auf ein Panini, ein imaginäres Panini-Heftchen aufmachen und mal einen Blick reinwerfen, wer das überhaupt alles abgeworben worden ist. Also wir rattern jetzt da nicht Alte Testament-mässig alle nehmen, aber vielleicht können wir ein paar rauspicken.
Du hast schon gesagt, der Alexander Wang.
Mhm. Da wird der Chef, neue AI, Chief AI Officer von dem
cooler Titel.
MSL, ja, ist ein cooler Titel. Ja. Ja.
Ich habe erst mal so richtig von ihm gehört, und zwar, oh Gott, ist es das Jahr oder letztes Jahr gewesen?
Das Jahr, glaube ich.
Das Jahr gewesen. Und zwar dort, wo also er ist, glaube ich, am WEF gewesen. Dann ist gerade DeepSeek rausgekommen, die chinesische AI, die alle überrascht hat. Und er hat dann so erzählt über Chips und dass er nicht glaube, dass die auf so billige Chips trainiert worden sind. Pipapo. Jedenfalls, dort ist er gross in den Medien gewesen, aber du kennst ihn natürlich schon länger.
Ja, er ist 27, Selfmade-Millionär. Mathe-Wunderkind, fast ein bisschen Popstar-Status auch im Silicon Valley. Er hat Scale AI aufgebaut.
Was machen die?
Das ist eine Firma, die stellt eigentlich Trainingsdaten für alle grossen KI-Modelle zur Verfügung. Also die tun halt Daten einordnen. Das passiert mit sehr vielen menschlichen Arbeitsstunden. Da ist etwas, was man immer vergisst, dass eigentlich hinter allen grossen KI-Modellen steckt auch sehr viel menschliche Arbeit. Die haben auch, also Scale AI ist darum auch immer wieder mal in der Kritik gewesen. Die haben zum Teil, glaube ich, so sehr prekäre und sehr billige Lohnverhältnis Leute angestellt, so im Stundenlohnbasis. Und die haben dann müssen quasi so Bilder und Videos und so klassifizieren und einordnen, dass er halt einfach der Datensatz nachher solid ist, um also können KI trainieren. Ist ein riesen Ding, ein Player, der sehr schnell sehr gross gewachsen ist, hat aber auch in den letzten paar Jahren Konkurrenz bekommen. Einer von den grössten war Search AI gewesen. Die haben, ja, die haben eigentlich etwas Gleiches gemacht und der Wang ist dann auch so ein bisschen unter Druck gekommen. Ich kann mir vorstellen, das war vielleicht auch ein mitunter ein Grund gewesen, wieso er sich jetzt quasi abwerben lassen hat, kann man fast sagen.
Also, hat Meta Scale gekauft oder ist er für Scale?
Nein, sie haben es nicht gekauft. Sie haben, glaube ich, einfach 14 Milliarden investiert. Also ja, ein Anteil.
Kann man machen.
Genau,
kann man
ja.
Machen.
Und aber ihn abgeworben. Also er ist jetzt...
Nicht mehr dort.
Da weiss ich nicht, ob er vielleicht noch irgendeinen Rat oder Beirat sitzt oder so. Da habe ich jetzt nicht angeschaut. Aber er ist sicher jetzt eben der Chief AI.
Ja, der zweite berühmte Name, vor allem in der Entwicklerszene vielleicht, ist der Nat Friedman.
Mhm. Weißt du mehr über ihn?
Du weißt wahrscheinlich mehr. Also ich weiss, dass er bei GitHub war.
Genau, also er ist nicht direkt bei Safe Super Intelligence angestellt gewesen. Er hat eine Investmentfirma, er ist Informatiker, Programmierer. Wie du sagst, er war bei GitHub gewesen. GitHub ist das Tool, wo man Code drauf veröffentlichen kann, wo jetzt zu Microsoft gehört. Und er hat so eine Investmentfirma und die haben sehr viel Kapital zur Verfügung gestellt am Ilya Sutskever und am Daniel Gross. Das ist der andere, der bei Safe Super Intelligence dabei war, zusammen mit dem Ilya Sutskever. Und ja, der ist jetzt auch abgeworben worden.
Der Daniel Gross.
Der Daniel Gross, der ist offiziell noch nicht bestätigt, zumindest nicht von Meta. Aber es hat mehrere Medienberichte schon darüber gegeben, wo geheissen haben, dass er auch Teil ist von dem Paket. Man vermutet, dass vielleicht noch irgendwie etwas mit der Abgangsentschädigung oder Abgangsdetails noch nicht ganz geklärt sind, dass sein Name noch nicht öffentlich genannt worden ist.
Daniel Gross ist von Time als einer der most influential people in AI genannt worden. Investierte über Rippling, Character AI, Perplexity, bla bla bla, also alle berühmten Firmen, die man so kennt, ja.
Genau, ja, und eben dann gibt es ein ganzes Dutzend andere hochkarätige Forscherinnen und Forscher, unter anderem Entwickler von GPT-4o, von Gemini, Spezialisten für multimodale KI, für Sprachbildsysteme, also wirklich Leute, die seit Jahren, also so ein bisschen das Who is Who von der KI-Szene.
Sagt
zumindest Meta. Ne?
Und das Zeug, das ist jetzt nicht nur fernab irgendwo in Kalifornien, Silicon Valley, sondern die Abwerbeorgie betrifft auch Zürich. Unser kleiner AI-Hub in der Schweiz.
Genau, haben wir auch schon thematisiert bei uns im Podcast. Das sind drei Leute, die von Google abgeworben sind, oder?
Ja, also es ist sehr strange. Wir haben eben vor ein paar Wochen oder Monaten darüber geredet, dass drei Leute vom Google DeepMind Team zu OpenAI wechseln in Zürich. Also OpenAI hat neue Büros auf da. Also
in einem Coworking Space. Genau.
Coworking Space oder Beethovenstrasse, Kreis 2. Dann haben sie genau das Büro aufgemacht. Ich glaube, etwa fünf Leute dort. Drei davon ist eben das Team von Google DeepMind und die sind jetzt irgendwie ein halbes Jahr am Werkeln gewesen. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Und jetzt sind sie schon weitergegangen, beziehungsweise sie gehen weiter. Nämlich eben, wenn man den Bericht, Medienbericht und so trauen will, der da umgeistert, hat Mark Zuckerberg sein WhatsApp gezückt und hat denen direkt geschrieben und hat gesagt, hey, kommt doch zu mir. Und sie sind gegangen. Also, ja, also von Google zu OpenAI zu Meta.
Und ich merke, du tanzest ein bisschen drum herum. Von allen anderen haben wir Namen gesagt. Wieso sagen wir ihre Namen nicht?
Oh Mann, Tobias. Also, ich habe ein Mail bekommen.
Okay.
Von irgendeinem Büro, wo da ein bisschen schaut, dass... die drei sind hässlich gewesen, dass wir ihre Namen geschrieben haben.
Wieso? Ist der begründet worden? Oder?
Ja, ich weiß auch nicht. Nein, also ihre Begründung ist, sie sind keine Person vom öffentlichen Interesse, die drei Forscher. Und mein Gott, lassen wir es sein. Also es ist nicht sehr schwierig herauszufinden. Wenn ihr googelt, wer von Google zu OpenAI gewechselt ist, das sind die drei Leute, das sind Forscher, die Also es sind nicht Schweizer, die da aufgewachsen sind, aber es sind ausländische Forscher, die schon lange in der Schweiz arbeiten, die es sehr schön finden in Zürich. Wo sie auch immer betont haben, wo sie dann zu OpenAI gewechselt haben. Und dort hat es dann auch nicht so ein Problem gehabt, wenn wir ihren Namen gesagt haben. Sie sind auch sehr aktiv auf Twitter, Blue Sky, wo auch immer. Vielleicht jetzt auch auf Facebook.
Hast du jetzt gefragt, gibt es jetzt neu ein Meta Super Intelligence Lab in Zürich?
Und jetzt ist die Frage natürlich eben, also der Zürich ist dort aufgejubelt in den Himmel, bleiben jetzt die drei Forscher da? Oder gehen sie wo auch immer hier, wo Facebook sie will, also für 100 Millionen. Nein, eben, das ist genau die andere Frage. Wie viel haben sie bekommen? Eben, es sind die 100 Millionen im Raum gestanden, aber die haben wahrscheinlich eher die Leute bekommen, die wir vorher genannt haben, die riesen Topshots. Mhm. Aber die werden jetzt auch nicht gratis gewesen sein. Haben sie dann also dementiert. Auf Twitter hat der eine geschrieben, und zwar der, der aus Belgien kommt, der gebürtige belgische Forscher, das sagen Fake News, sie haben nicht 100 Millionen bekommen. Aber ein paar werden es schon bekommen haben. Nimm ja. Jedenfalls, eben, also das betrifft eigentlich die ganze Welt. Der Zuckerberg ist wirklich in jedem Ecke von dem Planeten die besten Talente am Zusammenkratzen.
Mhm. Ja, aber ich denke, das macht vielleicht das Ganze noch so ein bisschen anfällig. Also ich habe auch einen Bericht gelesen, wo ja, so sagt eben, es ist mega schwierig, oder? Mal so ein neues Team von Grund auf aus dem Boden zu stampfen und dann hast du viele Persönlichkeiten mit grossem und starkem Ego, die dann nachher zusammen arbeiten müssen und vielleicht noch ein bisschen unklare Machtverhältnisse. Du hast einen extrem hohen Erwartungsdruck und ein Insider hat es schon als eine Bombe mit Zündschnur genannt.
Also eben
das ganze Team und rechnet, ich habe das Gefühl, mich würde es jetzt nicht erstaunen, wenn wir irgendwie in 2-3 Monate oder in 4-5-6 Monate irgendwie schon mal irgendwie den grossen Abgang mit viel Tamtam aus dem Team lesen.
Also eben, wir haben ja vorhin gesagt, es wird langsam so Löhne zahlt, wie es vielleicht im Fußball, im Top-Fußball üblich sind. Und an dort ist ja genau das Gleiche. Wissen wir, ein Team ist nicht unbedingt gut, nur wenn man die besten Spieler zusammenkauft. Das muss dann auch als Team funktionieren. Und ich muss schon sagen, also, okay, klar, wenn wir etwa 100 Millionen anbieten würden, würde ich mir auch überlegen, zum Wechseln. Aber wenn du einfach so von Firma zu Firma hoppst, irgendwie alle paar Monate, wenn gerade irgendwie einer ein bisschen mehr zahlt, ist, glaube ich, nicht so nachhaltig.
Denke es auch nicht, ja. Und vor allem, also eben die Leute, wo dann vielleicht wirklich so einen 3-stelligen Millionenbonus oder auch noch einen 2-stelligen Millionenbonus bekommen haben, Handgeld, wie du gesagt hast, das kommt man ja dann auch nicht einfach so ohne Bedingungen über. Also da kannst du ja nicht einfach den Vertrag unterschreiben und am nächsten Tag wieder künden und dann das Geld einstecken und dann wieder an einem anderen Apfel vorne anfangen. Würde ich jetzt mal behaupten. Was ich mich noch gefragt habe, ist, was ist denn mit deinem Freund, mit dem Jan Le Cun? Ist der jetzt auch Teil von dem Ganzen oder schafft er an einem anderen Ort? Oder?
Ich bin mir noch nicht so sicher. Auf Twitter habe ich gelesen, dass eben der Alexander Wang jetzt sein Chef sagt, dass er ihm rapportieren müsste. Also es ist eigentlich der alte Mann, der dem jungen Schnösel, blöd gesagt, muss rapportieren.
Ja, ich glaube, also der Wang ist glaube einer von der Jüngsten, wo da organisiert worden sind. Also eben auch der Nat Friedman, der hat natürlich schon sehr viel mehr Erfahrung.
Andere sagen, das sind zwei verschiedene Abteilungen. Also eben der Legend, der sich eher um Foundation Models kümmert und der Wang, der dann etwas daraus macht. Ich weiss es nicht, muss ich es vielleicht auch noch ein bisschen ausbeindeln. Aber eben du sagst, es wird sicher nicht einfach, wenn die Alpha-Tierli alle aufeinander sitzen.
Weiss man denn, was das alles gekostet hat bisher? Oder war da der Zuckerberg ausgegeben hat für die neue AI-Offensive? Können wir da noch ein bisschen aufdröseln?
Ja, du fragst nach Zahlen. Das ist natürlich immer schwierig, weil das ist nicht wirklich öffentlich. Also einmal rund 14 Milliarden eben für den Anteil an Scale AI, wo Meta gekauft hat, eben, wo der Alexander Wang der Chef war. Dann rund 1 Milliarde oder mehr als 1 Milliarde Beteiligung an Fonds von Friedman und Gross. Das sind eben die anderen.
Das sind die Investmentsfonds, genau.
Genau. Ja. Und dann 7- bis 9-stellige Summe für individuelle Kompensationspaket. Und es geistert dann so Zahlen um, dass in dem Jahr über 40 Milliarden sein sollen. Also da sind dann natürlich auch noch Rechenzentren drin und alles Mögliche. Also, das sind unglaubliche, also für Schweizer Firmen, unglaubliche Summen, die da reinfließen. Und wir haben ja schon immer über, also seit jetzt der Gen-AI-Boom ist schon immer über grosse Summen geredet, aber sie werden immer noch grösser.
Genau, ja. Also man muss dann halt auch immer in ein Verhältnis stellen. Also im letzten Jahr hat Meta, glaube ich, irgendwie über 60 Milliarden Gewinn gemacht. Also die Investitionen jetzt da in das Superintelligence-Ding kann man sozusagen aus der Portokasse zahlen, wenn man so will. Und wenn ich mich dann auch noch gefragt habe, vielleicht ist auch die Ankündigung, dass man jetzt in Zukunft Werbung im WhatsApp-Messenger schaltet, auch nicht gerade von ungefähr genau jetzt zu dieser Zeit gekommen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, es gibt jetzt dann bald Werbung bei WhatsApp, nicht bei den persönlichen Nachrichten, aber im Statusbereich, also eigentlich ähnlich wie bei Instagram, bei den Stories, wenn man dort durchklickt. Ich habe jetzt vor kurzem Instagram wieder mal aktiviert, seit doch ja, schon eine längere Zeit nicht mehr genutzt und bin wirklich schockt, wie viel Werbung das es hat. Also ich habe das Gefühl, irgendwie zwei Stories von Freundinnen und Freunden von mir und nachher kommen drei Werbungen aneinander und dann wieder zwei Stories.
Ich glaube, mein innerer Auge tut das ausblenden.
Also das ist sehr schön für dich. Auf jeden Fall, eben, ich meine, mit dieser Werbung dort kann man natürlich dann die Kosten vielleicht auch zum Teil wieder ein bisschen abdämpfen.
Wenn wir gerade von Werbung reden, dann reden wir doch über ein AI-Projekt, das Meta auch noch so by the way rausgelassen hat, beziehungsweise irgendwie einen Vorschlag. Und zwar, wenn du jetzt bei Meta willst werben, hast du bis jetzt ja einfach irgendein Inserat aufgeladen oder eine Anzeige oder whatever. Aber künftig will Meta nur noch, dass du ihnen dein Produkt schickst, also die Infos dazu, und deine Bankverbindung. Und AI macht nachher alles selber.
Also sie sind eine full-fledged Werbeagentur, Marketing, alles, also, Copywriting von A bis Z.
Also tschüss Werbeagenturen, sie wollen erstmal alles selber machen. Du brauchst niemanden mehr, der dir das macht. Ist jetzt aber, glaube ich, erst eine Ankündigung. Ich weiss nicht, ob es so durchkommt, weil also all die Leute, die sich dann irgendeinen Claim für ihre Firma überlegen, ja, tschüss, weil die AI macht es selber. Hm. Und zwar also, so, wie es dann die AI findet, wahrscheinlich hättest du gerne,
genau,
wenn du anschaust.
Also etwas Ähnliches gibt es übrigens auch bei Google. Ja. Die sind auch so etwas.
Und das gleiche Produkt, also die Werbung für das gleiche Produkt sieht für dich und für mich anders aus.
Ja. Also quasi personalisierte, mit KI erstellte Werbung, die natürlich dann auch ganz einen Haufen Geld kostet. Also gratis macht Meta da ja sicher auch nicht.
Also Geld kostet den Kunden, aber Geld reinspielt Meta.
Genau.
Genau.
Aber gehen wir zurück zum KI-Team, zum neuen KI-Team von Mark Zuckerberg. Was ist denn das Ziel von dem MSL?
Ja, eben, wir haben es am Anfang schon ein bisschen angetönt. Es geht um, also die einen nennen es AGI.
Also Artificial General Intelligence.
Genau, oder Superintelligenz. Das ist so ein bisschen dann erreicht, wenn eigentlich die AI ohne grosses weiter zutun so die meisten Arbeiten kann erledigen, was so rum ist.
Also alles von hol mir einen Kaffee oder stell mir da bis zu löse Fusion Reaction Problematik.
Ja, also eben, ich weiß nicht, ob der Schreiner dann muss Angst haben, aber sicher die Jobs, wo jetzt am Computer gehandelt werden, so Knowledge Worker, irgendetwas so, das ist so das, was also ihr hört den Podcast Prompt Zero, ihr nutzt ja AI, nehme ich mal an, man kann viel machen, man stößt irgendwann wieder mal an Grenzen und so und wenn wir dann auf dem nächsten Level sind, ist dann das dann kannst du es dann einfach. Mhm. Alle Probleme, die wir schon dran gelaufen sind, sollen dann sozusagen wie gelöst sein.
Genau, ja. Und es unterscheidet sich halt insofern ja von dem, was wir heute haben. Also heute haben wir eigentlich spezialisierte KI. Das sind entweder wirklich spezialisierte Modelle, also oder halt Algorithmen, Machine Learning, da kommen wir dann nachher noch dazu mit unserem Gast, auch von Google, reden wir gerade über so Sachen. Oder es sind halt eben so Chatbots wie zum Beispiel ChatGPT, wo wir nutzen, wo halt dann irgendwie können Text und Bilder zeugen, also vielleicht schon ein bisschen breiter sind. Und dann gibt es auch noch so agentische KI, die jetzt ein bisschen am Kommen ist. Die kann dann noch ein bisschen mehr. Aber das andere ist ja wirklich, auf, so zumindest die Marketingversprechen von all diesen Firmen, ist einfach nochmal ein kompletter Schritt drüber. Also es soll, egal was für ein Task, das man hat, ohne irgendwie gross müssen noch, oder sich selber auch können Wissen anzeigen, um den Task zu lösen, das ist auch ein Versprechen. Also die Firmen nehmen das Maul schon sehr voll.
Ja, eben, ihr merkt, wir strugglen ein bisschen, das Ganze zu fassen, weil es ist eben noch, immer noch so neu und man weiß nicht genau, wie es wird. Man kann es noch ein bisschen umschreiben. Eben, Superintelligent ist mehr als AGI, es meint System, wo uns dauerhaft überlegen sind, zum Beispiel bei komplexer Forschung, strategischer Planung oder wissenschaftlicher Kreativität.
Mhm. Es gibt aber auch durchaus Zweifel, dass man das überhaupt kann erreichen kann. Es gibt auch sehr kritische Stimmen überhaupt zu diesen Plänen. Letztes Jahr bin ich am Web Summit in Lissabon, habe dort mit dem Max Tegmark, das ist ein Kosmologe, das ist ein MIT-Professor, auch Informatiker, auch ein bisschen geredet und er warnt schon eindrücklich auch von diesen Gefahren. Er sagt, es sollte keine KI geben, die einem Menschen überlegen ist. Er findet KI super, aber KI als Tool, so wie wir sie jetzt haben, oder als spezialisierte Software, um spezifische Sachen zu lösen, aber nicht eine KI, die uns Menschen überlegen ist. Und ja, es gibt mehrere reale, plausible Risiken, die so eine KI-Superintelligenz beinhaltet. Kontrollverlust, existenzielle Risiken, moralische, ethische Aspekte, auch Manipulation, Missbrauch,
also das,
Machtkonzentration.
Terminator-Szenario.
Ja, genau. Ja. Man kann es so benennen. Ich glaube, er hat sogar in seiner PowerPoint-Präsentation so ein Bild gezeigt, das so etwas suggeriert.
Das ist ja, eben, wenn man vom Terminator redet, eben, also ihr kennt es, die Maschinen übernehmen die Welt, schicken nachher böse Roboter los, die Menschen unterjochen. Das ist auch so ein Lieblingsthema von Jan Le Cun. Das ist eben der Chefwissenschaftler von Meta. Und er sagt, das ist überhaupt nicht so. Das ist alles Humbug, wenn man sich das so vorstellt. Es ist immer noch der Mensch, der es kontrolliert. Und wenn da irgendwelche Anzeichen sind, dass da etwas schief läuft, können wir es abschalten, hat er mir gesagt.
Das ist die Idee, ja.
Mal schauen.
Die andere Frage ist, traut man Meta da wirklich zu? Es ist jetzt nicht eine Firma, wo sich irgendwie extrem auf Sicherheit von Nutzerinnen und Nutzer ausrichtet. Oder sicher nicht eine Firma, die für da bekannt ist.
Mhm. Was bedeutet Zuckerberg seine Abwerbeorgie für Konkurrenz? OpenAI, Google, Anthropic, DeepSeek stehen jetzt alle unter Zugzwang, oder?
Ja, vielleicht bis zu einem gewissen Bereich schon. Eben, ich glaube, unter dem Aspekt, eben mich, also, es gibt wirklich so die zwei Lager, oder? Die Leute, die sagen, in 4 Jahren haben wir die Superintelligenz, und die Leute, die irgendwie sagen, ja gut, vielleicht gibt es 3 Lager, und die Leute, die sagen, nein, das geht noch so viel länger, und die Leute, die sagen, nein, es ist überhaupt eh gar nicht möglich, mit heutigen technologischen Mitteln. Ich glaube, es ist vor allem ein Prestige-Projekt. So kommt es mir ein bisschen vor. Also das ist jetzt mein subjektiver Eindruck. Wer da als erstes erreicht, kann sich natürlich verewigen, sagen wir mal so. Oder,
also
oder
ein bisschen ähnlich wie ChatGPT die Ersten waren, die GenAI rausgebracht haben, ist dann...
Oder eben einfach wirklich massentauglich gemacht haben, so skalierbar und so gut funktioniert hat, dass einfach, wenn viele Leute irgendwie an KI oder KI meinen sie ChatGPT. Da kann man schon so sagen. Und es ist also ein bisschen ein Umdenken, oder? Also es ist wie so, ich frage mich dann auch, was will Meta mit dem überhaupt, oder? Also ihre Llama-Modelle sind zumindest halbmäßig Open Source, also viel können sie Open Source nutzen. Je nachdem, auch wenn es dann dort sehr, sehr fest aufskaliert, dann muss man viel Geld zahlen. Und jetzt wird man irgendwie auf einer ganz anderen Ebene auch noch Fuss fassen, eben auf der Superintelligence-Ebene, wo irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, es soll denn da nachher den Meta-AI-Knopf ersetzen auf WhatsApp? Oder wie integriert man da in ein Produkt? Was ist das Ziel? Was soll genau daraus stehen? Ich glaube, sie wissen es selber auch noch nicht so genau.
Das ist oft so, ja. Man macht mal etwas und dann schaut mal, wie man es kann monetarisieren oder für was man es überhaupt kann brauchen. Das war auch bei Google so gewesen. Die haben ja am Anfang zum Beispiel noch keine Werbung gehabt. Aber ich glaube, also wo ja Meta schon gut in den Startlöchern steht, ist, also bei aller Kritik auf Facebook oder Instagram und so, sie haben unglaublich viele Nutzer auf dieser Welt, also Milliarden von Nutzern.
Absolut, ja.
Und also, wo täglich oder regelmäßig auf irgendwelche Seiten kommen, also auch WhatsApp gehört dazu. Und wenn sie irgendetwas Schlaues einbringen, wo dann die Leute ein bisschen anbeissen, why not? Bis jetzt ist eben der komische Knopf.
Und genau, aber eben, sie haben also ihre alte Userbase, also halt im Vergleich zu anderen Apps wie TikTok oder Snapchat, ist jetzt Facebook nicht gerade das coolste Social Media Netzwerk, ehrlich gesagt. Ja, was sagt Konkurrenz dazu? Google hat sich nicht geäussert, der Ilya Sutskever auch nicht, zumindest auch, was ich gesehen habe. Er bleibt aber weiterhin bei Safe Superintelligence,
okay,
und verfolgt quasi eben dort ein anderes Ziel, also eben sichere Superintelligenz zu bauen, wie immer das da soll möglich sein. Aber du hast schon gesagt.
Aber es gibt einen Mann, der das Maul nicht heben kann, und der hat natürlich etwas dazu gesagt.
Der hat mehrere Sachen dazu gesagt. Also er hat sich öffentlich geäussert, er hat sich in einem internen Memo und auch im internen Slack-Kanal zu all diesen Ankündigungen also mehrfach gegründet.
Sam Altman, der, der muss darunter leiden, dass seine Leute vorlaufen wegen Geld.
Der hat gespöttelt über Meta. Er hat gesagt, ja, Meta hat da sicherlich ein paar gute Leute bekommen, aber im Großen und Ganzen, Meta hat da sicher ein paar grossartige Leute bekommen, aber das sind jetzt nicht Top-Leute, sie sind schon sehr weit unten auf der Liste müssen landen, um die engagieren. Das sind seine Worte, nicht meine. Sie haben auch lange versucht, eben Leute zu rekrutieren. Und er hat auch, was ich spannend gefunden habe, ist, er hat gesagt, eben, wir meint er quasi so AI-forschende Personen, haben sich von ein paar Nerds in der Ecke zu den interessantesten Leuten in der Tech-Industrie entwickelt. Das immer wieder beim Panini-Bildli vergleich. Und er hat auch Meta angeredet, gesagt, dass es ein bisschen geschmacklos gewesen sei, wie sie da vorgeben. Also halt eben Leute abwerben mit so viel Geld oder irgendwelche Versprechen. Er glaube aber auch, dass Dinge in der Zukunft noch verrückter werden.
Genau, und hat er gesagt, er hat gehört, dass Meta uns, also OpenAI, als grössten Konkurrent anschaut. Er denkt, sie werden es weiter versuchen, weil eben ihre aktuellen KI-Bemühungen nicht so erfolgreich gewesen sind, wie sie gehofft haben. Eben das haben wir gerade auch gesagt. Ja, also ich glaube, wenn das so weitergeht, dann werden alle junge Entwickler oder Computerinteressierte ins AI-Business einsteigen und dort Karriere versuchen. Tönt lukrativ.
Tönt sicher lukrativ, ja. Also meine Informatik ist noch nie verkehrt gewesen. Da habe ich schon um 2000er Jahre gemerkt. Dort hat es sogar, also ich habe Informatiker-Lehre gemacht damals. Dort war gerade so die erste grosse Knappheit gewesen, quasi. Also Informatik-Talent, würde man heutzutage sagen.
Und jetzt haben wir einen Podcast. Schau, was so geworden ist.
Genau. Aber ich glaube schon, es bleiben viele offene Fragen. Wie transparent bleibt Meta künftig, wenn überhaupt?
Wie sicher sind die neuen Systeme?
Ja, was machen sie überhaupt genau? welche Rolle spielt da Regulierung? Da ist sicher etwas, was im europäischen Raum wichtiger ist als in den USA. Kann Meta Verantwortung tragen für das, was sie überhaupt machen? Was heisst es auch für dich und für mich als Nutzerinnen und Nutzer von diesen Plattformen und Apps von Meta. Mein Take ist so ein bisschen, ich glaube, Meta setzt jetzt wirklich alles auf die Karte. Eben Metaverse raus, KI rein. Das hat sich ja schon länger abgezeichnet. Also, ich meine, sie haben jetzt schon bei einem ihrer Entwicklerkonferenz ist KI grosses
es
Thema.
Es ist
gewesen.
Also mega peinlich, dass die Firma sich in Meta umbenannt haben und jetzt überhaupt nichts mehr zum Metaverse macht. Sie müssen sich eigentlich wieder umbenennen, oder?
Also, es existiert schon noch. Da muss man natürlich an dieser Stelle schon sagen. Es ist nicht ein Projekt, das begraben ist, aber es ist wahrscheinlich einfach nicht on top of the mind vom, ich weiss nicht, ob der Mark Zuckerberg vor dem Einschlafen ans Metaverse denkt oder lieber an SEA oder lieber an Superintelligence. Auf jeden Fall eben, der Zuckerberg hat sich seine KI-Armee aufgebaut, mit vielen Milliarden bewaffnet und seine Mission ausgerufen. Ob das gelingt, da, ich glaube, das ist wirklich offen, oder? Also, aber man kann schon sagen, mein Eindruck ist so ein bisschen der KI-Wettlauf hat mit dem schon so ein bisschen eine neue Eskalationsstufe erreicht.
Ja, erstens das, aber ich bin wirklich gespannt, was jetzt die Firmen ankriegen bei Sachen AGI oder so Intelligence. Weil, let's face it, klar sind die Chatbots relativ einfach zu bedienen. Allerdings, man muss halt schon etwas wissen. Aber wenn die halt noch schlauer werden und du kannst wirklich als DAO, als dümmster anzunehmender User dort anlaufen und denen irgendeine Aufgabe geben und es kommt richtig zurück, es wird nicht halluziniert, sondern es kommt die perfekte Antwort oder er macht die perfekte er macht die Aufgabe dann so, wie du willst. Okay, wieso nicht?
Ja, nur schon von da. Also ich glaube, nur schon mit dem es tut nicht halluzinieren, nur schon von dort sind wir sehr weit davon entfernt. Aber ja, schauen wir, was da alles in dem Projekt sich noch abzeichnet.
Alle kennen sie, die feinen, weissen Streifen am Himmel, harmlose Wolken, von wegen. Kondensstreifen gehören mitunter zu den grössten, aber wenig beachteten Klimatreiber der Luftfahrt. Unser heutiger Gast schafft daran, das zu ändern, mit natürlich künstlicher Intelligenz.
Max Vogler, Ingenieur bei Google Zürich. Sein Team will dafür sorgen, dass Flugzeuge nicht mehr in die falschen Luftschichten fliegen. Wie das geht, warum es überraschend wenig braucht und was das mit Satellitenwetterdaten und der Zukunft vom Fliegen zu tun hat, das klären wir jetzt. Max, willkommen im Studio.
Hey, vielen Dank. Ich freue mich mega, dass ich hier sein kann.
Max, wenn du heute in den Himmel schaust, siehst du da etwas anderes als früher?
Ja, also die ganze Zeit sehe ich jetzt Kondensstreifen. Wenn man einmal so das Auge dafür hat, dann fällt es einem immer auf. Und selbst wenn der Himmel mega blau ist, dann, ja, man sieht es einfach. Also ich schaue jetzt echt oft nach oben.
Zuerst vielleicht zu den Kondensstreifen, dass wir das geklärt haben. Es geht nicht um Chemtrails und um Verschwörungstheorien, sondern es geht um Contrails. Und die bestehen aus?
Also Wasserdampf. Das sind künstliche Wolken. Die sehen zwar ganz klein aus, also die sehen erstmal aus wie dünne Streifen, die dann hinter dem Flugzeug erscheinen. Aber die können halt mehrere hundert Kilometer lang werden. Die können sich ausbreiten. Und vor allem können die auch nachts am Himmel bleiben. Und dann verstärken die den Treibhauseffekt.
Und nochmal ins Detail, die entstehen aus dem Wasser, wo sie in der Luft sind, oder aus dem Wasser, wo im Treibstoff drin ist?
Also das Wasser ist schon in der Luft. Die entstehen nur in ganz bestimmten Wetterzonen. Da muss die Luftfeuchtigkeit sehr hoch sein und die Temperatur sehr niedrig. Und dann ganz kleine Rußpartikel, die hinten halt aus den Triebwerken rauskommen, die sorgen dann dafür, dass sich darum die künstlichen Wolken bilden. Aber die sind nur Wasserdampf.
Und vielleicht auch noch zum dort gerade anhängen, ihr wollt jetzt mit eurer KI verhindern, dass Flugzeuge so die Kondensstreifen hinterlassen. Wieso eigentlich?
Also der Treibhauseffekt, der von denen nachts entsteht, der ist extrem stark. Tagsüber haben Wolken so einen gemischten Effekt. Sonnenlicht wird auch zurück ins All reflektiert und ein bisschen Wärmestrahlung wird zurück auf die Erde reflektiert. Aber nachts ist der Effekt dann sehr einseitig und wirklich viel Wärmestrahlung kann die Erde nicht verlassen. Und deswegen kühlt es nachts weniger ab und die Erde heizt sich auf.
Also eben die Strahlen kommen von, also wenn die Sonne scheint, vom Weltraum auf die Erde, werden dann wieder reflektiert. Wenn es keine Wolken hat, können sie wieder weg. Aber wenn es halt Wolken hat oder Contrails, dann werden sie wieder runter reflektiert.
Genau. Also und im Gegensatz zu anderen Treibhausgasen ist der Effekt instantan. Also wenn die Wolken am Himmel sind, dann verändert sich das Klima sofort. Und zum Beispiel CO2 bleibt einfach in der Luft für sehr, sehr lange und braucht auch lange Zeit, um wirklich die Wirkung zu entfalten.
Nehmen wir jetzt mal an, ich fliege von Zürich auf New York. Was passiert denn genau im Flugzeug, wenn eure KI aktiv wird?
Also idealerweise hat der Pilot oder die Pilotin schon eine Route, die die Kondensstreifen vermeidet, indem diese genaue Wetterzone umflogen wird. Das beste Resultat haben wir, wenn wir mit den Flugplanern zusammenarbeiten. Die können dann unsere Wettervorhersage anschauen und einen ganz kleinen Umweg einplanen. Und das Flugzeug, das fliegt dann zum Beispiel gängigerweise einfach ein ganz klein bisschen tiefer, so ein paar Fluglevel tiefer, das sind nur ein paar hundert Meter zum Beispiel, reichen manchmal schon aus. Und durch diesen kleinen Umweg kann dann die Wetterzone umflogen werden und die Klimaauswirkungen sind sehr positiv.
Also es geht nicht darum, Kurven zu fliegen oder so, sondern die Höhe zu verändern, mehr oder weniger.
Genau, also die Zonen können sehr breit sein, das heißt die Kurve drumherum wäre teuer. Aber wenn wir halt eine sehr genaue Wettervorhersage mit KI machen können, dann reichen schon kleine Flughöhenveränderungen, die man dann als Passagier idealerweise gar nicht merkt, um die Klimaauswirkungen sehr stark zu reduzieren.
Und was sind das für Daten, wo die Technologie drauf basiert? Wie machen die Vorhersage, dass jetzt da die Luftschicht ist, wo man die ansteuern?
Also wir verarbeiten sehr große Datenmengen von Wettervorhersagen und Satellitenbilddaten. Und wir betreiben sowohl ein physikalisches Modell, um die Wärmeauswirkungen von Kondensstreifen zu berechnen, als auch ein KI-Modell, um vorherzusagen, wo die entstehen.
Und wie präzise kann denn die Vorhersage sein, eben gerade zum Beispiel halt bei Wetter- und Satellitendaten, wo ja auch gewisse Unsicherheiten sicher enthalten?
Also diese Unsicherheiten, die akzeptieren wir. Wie jede Wettervorhersage ist es natürlich sehr schwer, vor allem in diesen Flughöhen das Wetter akkurat vorherzusagen. Wir haben schon 2023 in einer Studie mit American Airlines gezeigt, dass unterm Strich die Vorhersage akkurat genug ist, um echt die Klimaauswirkungen zu reduzieren.
Und wie muss ich jetzt das vorstellen? Also ich bin ein Pilot, aber die kommen ja einen Routenplan über, beziehungsweise der steht wahrscheinlich fest und eure Technologie spielt da rein und gibt denen dann Echtzeitinfos, eben was mit anderen.
Also sowohl als auch. Wir können Echtzeitinformationen an die Piloten und Pilotinnen bereitstellen, aber dann ist die Umleitung des Fluges ein bisschen schwer. Wenn die Piloten halt aktiv die Entscheidungen treffen müssen, dann müssen sie auch zum Beispiel bei der Luftsicherheit nachfragen, oh, darf ich jetzt meine Flughöhe verändern? Das ist möglich und es kann auch positiv sein, weil sie dann die neuesten Wetterdaten nutzen können, aber es ist auch nicht einfach, dann das Flugzeug umzuleiten. Einfacher ist es, wenn die Flugplaner schon so 3 bis 12 Stunden vor Abflug unsere Vorhersage anschauen und es dann in den Flugplan einarbeiten.
Das wäre meine Frage. Ihr könnt das so weit voraussehen. Oder was ist eine optimale Zeit, wie ich das noch genau sagen könnte? Ist das 2-3 Tage? Ist das 12 Stunden? Was ist das?
Also ich glaube, der Sweet Spot für uns, der ist so 3 bis 12 Stunden vor Abflug. Da können Flugpläne noch verändert werden. Aber die Vorhersage ist auch schon sehr akkurat. Für andere Nutzungszwecke bieten wir die Vorhersage auch 2 Tage in die Zukunft an.
Jetzt frage ich mich so, ja, wenn man irgendwie 3-mal die Luftschicht wechseln während einem Flug, gleicht sich dann der Mehrverbrauch quasi vom Kerosin nicht wieder aus mit dem, wo man quasi auch weniger Kondensstreifen hinterlässt? Wie ist dort die Messrechnung? Habt ihr die angeschaut? Oder?
Auf jeden Fall. Also das Wichtigste ist, dass der Nettoeffekt sehr positiv ist. Das heißt, die Flugplaner und die Piloten, die treffen auch die Entscheidung und schauen sich den zusätzlichen Treibstoffverbrauch auch mit an. In der Studie mit American Airlines konnten wir zeigen, dass der zusätzliche Treibstoffverbrauch, der beträgt auf die ganze Flotte hochgerechnet gerade mal 0,3%. Aber Kondensstreifen sind für 35% der Klimaauswirkungen verantwortlich. Also der Nettoeffekt ist extrem positiv.
Und wie misst man, dass es weniger Kondensstreifen gibt? Also gibt es da eine Kamera, die hin aus dem Flug schaut oder von unten? Oder kann man das mit Satelliten erkennen? Oder ist es einfach eine mathematische Rechnung? Es wird wahrscheinlich keine Kondensstreifen geben, wenn das Flug in dieser Luftschicht fliegt.
Also die Piloten, die haben Rückspiegel und könnten zum Rückspiegel rausschauen. Das ist kein Witz. Aber wir nutzen Satellitenbilddaten.
Was kein Witz? Die Handrückspiegel?
Ja.
Okay.
Ja. Aber wir nutzen Satellitenbilddaten. So können wir global einfach Kondensstreifen auch mit Machine Learning und künstlicher Intelligenz detektieren und das dann automatisch berechnen.
Und nochmal auf die Kondensstreifen bezogen. Ist ein Kondensstreifen nur dann schädlich, wenn ich ihn auch sehe von Augen? Oder kann er auch da sein, wenn ich ihn nicht sehe? Also gibt es vielleicht viel mehr Kondensstreifen, als ich mit dem Auge wahrnehme?
Also die schädlichsten, die sind nachts am Himmel und dann sieht man die mit bloßem Auge nur sehr schwer.
Mhm.
Also im Stadtbereich, wo es so viel Licht einfach auch nach oben gibt, kann man die schon manchmal sehen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die nur schädlich sind, wenn du die siehst, weil tagsüber ist der Effekt ja sehr gemischt. Die können sich auch ausbreiten und durch den Wind so hin und her geblasen werden, dass die Form dann gar nicht mehr so eindeutig wie eine Linie aussieht. Die können sich sehr breit ausfächern. Das heißt, mit bloßem Auge ist es manchmal schwer zu erkennen.
Wie viel, kann man sagen, wie viel Prozent vom Himmel mit Kondensstreifen verdeckt sind?
Also das so generell kann man das nicht sagen. An Tagen ist es ganz unterschiedlich. Die wärmsten und die, also so unsere Kondensstreifen-Saison ist der Herbst und der Winter. Dort ist die Wärmewirkung am stärksten. Aber schon Studien von...
Weil dann Kondensstreifen am längsten stehen bleiben, also in kalter Luft?
Ja, die Wetterbedingungen im Winter sind dann eher günstig, dass diese schädlichen Kondensstreifen lange im Himmel bleiben. Aber die... Also der Himmel kann schon sehr bedeckt sein. Es gibt manchmal wie so Kondensstreifenwetter mit Ausbrüchen. Und dann kann es auch sein, Studien haben gezeigt, dass bis zu 10% des Himmels mit Kondensstreifen bedeckt sind.
Aber du hast gesagt, es hat einen Test gegeben mit American Airlines. Kannst du sagen, wo ist die Technologie schon bereits im Einsatz und mit welchen Partnern arbeiten die mittlerweile zusammen?
Also American Airlines war Vorreiter, die haben das mit uns ausprobiert. Die Technologie ist jetzt heute zum Beispiel auch im Test mit Eurocontrol, der europäischen Luftsicherheitsbehörde. Die haben einen ganz interessanten Ansatz, weil es da nicht nur um einzelne Fluglinien geht, sondern um ganze Flugsektoren im europäischen Bereich.
Also das sind dann die Kontrollzonen von den einzelnen Towers quasi, wo dann auch das Handling, also so die einzelnen Flugzeuge dann an andere Zonen übergeben werden. Die
genau.
Quasi, ja.
Also dieses Bild im Kopf mit so einem Tower hatte ich auch.
Mhm.
So ganz im Turm sitzen die nicht, sondern das sind auch normale Büroräume, aber ja.
Alles klar. Also Status ist ein Testballon, kann man nach wie vor sagen.
Ja, also die Forschung ist noch sehr aktiv und wir entwickeln auch die Modelle aktiv weiter. Fluglinien und andere Organisatoren und Organisationen nutzen das im Test und wir sind extrem offen mit allen interessierten Partnern zusammenzuarbeiten.
Und eben der Incentive sozusagen für die Airlines, das zu brauchen, ist jetzt nicht unbedingt, dass sie Kerosin sparen oder Geld sparen, aber einfach können das Klima positiv oder weniger stark belasten und das vielleicht dann auch PR-mäßig nach außen tragen.
Also wir arbeiten mit allen Fluglinien zusammen, die interessiert daran sind, ihre Klimaauswirkungen zu reduzieren. Mhm. Und gleichzeitig gibt es aber auch von der EU jetzt Legislative, dass Nicht-CO2-Effekte stärker gemessen und vielleicht auch kontrolliert werden müssen.
Genau, das ist eine Pflicht, die ja, glaube ich, seit Anfangsjahr in Kraft ist. Denkst du, das wird auch einen positiven Schub haben für euer Projekt?
Kann sein. Also wir arbeiten sehr stark daran, die Wissenschaft voranzutreiben und diese Modelle kostenlos zur Verfügung zu stellen, dass jeder, der das nutzen will, kann. Schlussendlich glaube ich, der Effekt von so Legislative ist sehr positiv fürs Klima und ich hoffe auch, dass wir da einen Beitrag leisten können.
Wir sind ja Prompt Zero, ein AI-Podcast. Erzähl doch noch ein bisschen mehr, wie jetzt genau die AI oder die künstliche Intelligenz jetzt in das Projekt reinfließt. Also eben, es geht nicht nur darum, irgendwelche Luftschichten zu messen, sondern eben, wo kommt der KI-Ansatz bei dem Projekt ins Spiel?
Die bisherige Forschung in dem Bereich hat hauptsächlich auf physikalischen Modellen basiert. Und die können zwar die Wärme bestimmen von Kondensstreifen, aber sehr schwer vorhersagen, wo die entstehen. Und hier kommt die KI ins Spiel, die halt riesige Daten an Wettervorhersagen und Satellitenbilddaten verarbeitet, da Muster erkennt und dann besser vorhersagen kann, wo Kondensstreifen möglicherweise entstehen.
Und da nutzt ihr Google KI Gemini oder was kommt dann da irgendetwas zum Einsatz, was man auch kennt, oder sind da spezialisierte Modelle?
Also, das sind sehr spezialisierte Modelle, die wurden von Grund auf trainiert, um Wetterdaten zu verstehen. Wenn man die sich mit bloßem Auge anschaut, dann ist es einfach sehr schwer, Muster zu erkennen. Und von dem her sind es spezialisierte Modelle. Aber also wir alle nutzen im täglichen so Tag von einem Entwickler, wir nutzen alle Gemini und typische LLM-Funktionen, um einfach produktiver zu sein.
Ich weiß, Google ist immer so ein bisschen hasch, wenn es um Teamgrössen geht. Aber kannst du vielleicht einen Vergleich machen zu, ist das jetzt eher ein grosses Team für Google, das an dem arbeitet, oder eher ein überschaubares Team, das sich dem Projekt widmet?
Also wir sind ein sehr gemischtes Team. Wir haben Kollegen hier in Zürich, in Washington DC und in den USA. Aber wie viele Leute jetzt konkret daran arbeiten, kann ich auch nicht sagen.
Wie ist denn zu dem Projekt gekommen? Hat da irgendein Ingenieur gesagt, hey, das wäre etwas? Oder ist das von oben gekommen, um zu sagen, hey, wir wollen etwas im Klimabereich machen? Wie ist das entstanden? Ist ja nicht gerade Kernaufgabe von Google, Kondensstreifen zu prognostizieren oder die Verhinderung?
Ja, also Google hat ein sehr ambitioniertes Klimaziel, eine Gigatonne CO2 ab 2030 pro Jahr einzusparen. Und da wird halt geschaut, welche Projekte könnten Partnern helfen, dazu beizutragen. Und Forscher in den USA haben dann Kondensstreifen identifiziert als Bereich, wo die Umsetzung von Klimamaßnahmen relativ günstig und einfach ist. Aber das Problem ist sehr datengetrieben. Und hier kann Google dann durch die KI einfach Mehrwert leisten.
Also eben, es geht nicht darum, dass jetzt Google allein die Gigatonne CO2 einspart, sondern eben das kann durch Projekte sein, wo man dann anderen Firmen hilft, das einsparen.
Genau, also wir arbeiten jedes Jahr dran, die eigenen Emissionen zu reduzieren. Jetzt kam ja kürzlich der Environmental Report raus vom letzten Jahr, wo auch Datencenter-Emissionen um 12% gesunken sind. Aber mein Projekt arbeitet hauptsächlich mit Partnern zusammen daran, deren Emissionen zu reduzieren.
Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen erzählen, wie ist dein Weg zum Google? Was sind deine Stationen und wie bist du in das Projekt reingekommen?
Also ich habe in Karlsruhe studiert. Und ich wusste eigentlich schon lange, dass ich so im Nachhaltigkeitsbereich arbeiten will. In Karlsruhe habe ich nach dem Studium in so einem Startup für autonomes Fahren gearbeitet. Und es war sehr spannend, aber dort hat ein bisschen Mentorship gefehlt. Und als dann Google angerufen hat, mehr oder weniger, und gesagt hat, es gäbe eine Stelle in Zürich, dann war ich natürlich sofort dabei.
Also ist nicht, du hast schon nicht müssen bewerben, sondern du bist geholt worden.
Oh nein, das war eine Bewerbung mit den typischen okay. Interviews, ja.
Eben, und wir reden mit dir Schweizerdeutsch und du verstehst uns, weil du kommst aus der Bodenseeregion, wo ja sehr nahe bei den Schweizer Grenzen ist.
Ja, genau. Also ich komme vom Bodensee und ganz spannend, da als Kind nimmt man auch echt die Klimaauswirkungen wahr. Wenn man so ein bisschen ländlich lebt, da hat man halt Felder vor der Haustür oder den See und dann gibt es auch mal ein Jahr mit Dürre oder mit Hochwasser oder mit Orkan.
Ja, der Bodensee ist ja sehr anfällig auf Schwankungen, glaube ich, so ja, von extrem. Wasserhöhe, ja, wenn er nicht reguliert ist, genau. Und in dem Contrails-Projekt bist du, also seit wann gibt es das schon bei Google? Oder seit wann schaffst du
das
mit?
Das gibt es seit 4 Jahren und ich bin seit 2 Jahren im Projekt dabei.
Bisher ist ja AI, wenn man es kritisiert, vor allem als Energiefresser eben wird es kritisiert, wo wahnsinnig viele Ressourcen brauchen, also die Rechenzentren, viel Strom. Sind so Contrail-Projekte so ein bisschen Feigenblätter, um da eben zu kaschieren, dass halt wahnsinnig viel Energie braucht? Oder kann es sogar sein, dass das vielleicht, wenn noch mehr Projekte kommt, der AI hilft vielleicht sogar, das zu kompensieren, die Energie, die sie verbraucht. Eben am Schluss, dank AI, dann halt weniger Energie verbraucht. Gibt es vielleicht noch andere Projekte, oder, wo da auf der Hand liegen, wo man könnte lösen mit AI?
Also, das ist zweigeteilt. Sowohl die Emissionen der Datencenter sind jetzt um 12% gesunken, obwohl jetzt sehr viel AI eingesetzt wird. Also arbeiten wir extrem daran, einfach die effiziente Technologien zu nutzen. Und dann der Mehrwert ist auch sehr stark. Ähnlich wie bei uns haben unsere Kollegen von der Solar API, das ist auch ein Nachhaltigkeitsprojekt von Google, was auf AI basiert, die haben kürzlich veröffentlicht, dass die Einsparungen durch die Nutzung von AI 6000 Mal größer ist als die Emissionen der AI an sich.
Sag noch ein paar Sätze zu Solar, zu dem Projekt. Was macht ihr?
Da geht's grob darum, zu erkennen, wie viel Potenzial haben Solarinstallationen auf Dächern. Das basiert auch auf Satellitenbilddaten und AI. Und so können dann Hausbesitzer oder Mieter, die gerne Solaranlagen installieren würden, einfach besser wissen, wie viel Strom könnten sie dadurch bekommen.
Ja, ihr arbeitet in Zürich an dem Projekt, du hast gesagt, im Hürlimann-Areal. Zürich, Blick auf die Alpen, spielt das eine Rolle auch bei eurer Arbeit oder ist da denn doch nur Kulisse?
Also ja, sehr. Es ist einfach schön und auch sehr belohnend, in so einer Stadt zu wohnen, wo man den Alpenblick hat. Man sieht auch irgendwie die Nähe der Klimaauswirkungen. Jetzt gerade mit Blatten kürzlich ist es natürlich sehr, sehr nah und aktuell einfach, wie sich das Klima auch auf die Schweiz auswirkt. Ja,
eben, wir nehmen ja, es war nicht nur Platte, wir nehmen den Podcast in dieser Woche auf, was gerade nochmal schwere Niederschläge hat im Wallis, St. Niklaus, die Bahnlinie ist verschüttet worden. Also es passiert eben meistens in den Bergen, wo dann die krassen Auswirkungen von diesen Extremwetterereignissen ihre Auswirkungen haben.
Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die sagen bei so Projekten, ja, nein, der bringt alles gar nichts, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein und so. Wie gehen die mit so Äußerungen um? Oder wie gehst du persönlich mit so Äußerungen um?
Also, ich finde es einfach wichtig, ein offenes Ohr zu haben. Gerade bei Klimathemen gibt es viel Pessimismus, aber man darf auf gar keinen Fall seinen Optimismus verlieren. Jetzt beim Project Contrails, also Kondensstreifen sind für circa ein Drittel der Klimaauswirkungen des Fliegens verantwortlich. Das ist einfach sehr viel. Und wenn man das jetzt hochrechnet, dann ist es so grob gesagt 1% des menschengemachten Klimawandels ist durch Kondensstreifen verursacht. Und dann ist es natürlich einfach sehr motivierend und auch belohnend, an so einem Thema zu arbeiten.
Weißt, sind Contrails im Verhältnis mit dem Kerosin oder quasi mit dem Verbrenner, wie ist das Verhältnis, weißt du?
Also circa 2/3 sind Treibhausgase durch die Verbrennung vom Kerosin.
Also der Rest eigentlich.
Und dann, ja. Ja,
okay.
Dann würde eigentlich auch auf der Hand liegen, weniger zu fliegen. Jetzt, wie geht der Google da eigentlich so intern mit um? Ich meine, ihr seid eine US-Firma mit Ablegern in der ganzen Welt. Mhm. Wird da im Jahr schon viel hin und her geflogen, versucht das auch irgendwie zu reduzieren mit Online-Meetings oder dass man sich ein bisschen überlegt, wann will man noch mit hinfliegen, wann bringt es und wann nicht?
Also wir haben natürlich sehr viele Online-Meetings mit unseren Kollegen. Wenn wir die in Person sehen, dann sind es schon besondere Anlässe. Und bei allen Geschäftsreisen schauen wir auf die Emissionen. Also wir bieten ja auch Emissionsmodelle fürs Fliegen an, um einfach zu schauen, wenn Fliegen unausweichbar ist, dann welche Flüge sind klimaschonender?
Gibt es etwas, wo du persönlich stolz bist, bei diesem Projekt mitzuschaffen?
Also der Imposter-Effekt ist einfach sehr stark bei Google. Das heißt, die Person, die einem gegenüber sitzt im Großraumbüro, die hat wahrscheinlich dann einen Doktortitel in Quantenchemie oder so. Und einfach mit so diversen, aber auch echt brillanten Personen zusammenzuarbeiten, ist was sehr Besonderes. Und ich frage mich oft, okay, wie bin ich da reingerutscht und wie kann es überhaupt sein? Das ist einfach, ja, der Austausch ist sehr, sehr spannend.
Was wären deine Wunschschlagziele in 10 Jahren über KI und Klima?
Also für Project Contrails speziell fände ich super, wenn Kondensstreifen so ein historisches Artefakt werden, wie vielleicht saurer Regen, dass die Kinder in 20 Jahren im Schulunterricht vielleicht mal 15 Minuten darüber was hören und sich denken, das ist ja skurril, sowas habe ich noch nie gesehen.
Ja.
Für KI im Allgemeinen, es gibt einfach sehr viel Potenzial, um Klimaprobleme neu anzugehen und neue Klimalösungen zu finden. Und wir sind da gerade erst ganz am Anfang. Also die nächsten Jahre werden auf jeden Fall sehr spannend.
Da hast du denn schon neue Ideen für Klimaprojekte, wo mit AI möchtest du angehen?
Also persönlich nicht, aber gerade zum Beispiel im Hürlimann-Areal ist der Austausch einfach sehr groß und man hört auch sehr viele andere Klimaprojekte und ich glaube, jemand anderes kommt da auf gute Ideen.
Hat unsere Nationalfluglinie Swiss schon mal bei euch angeklopft oder sind ihr mit denen in Kontakt?
Also ich bin nicht im Partnerships-Bereich, sondern nur Softwareentwickler und von dem her weiß ich nicht, mit wem wir da genau sprechen.
Also Swiss, falls ihr zuhört, meldet euch mal bei Google, wenn ihr eure Kondensstreifen wollt, reduzieren.
Max, herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke, dass du da gewesen bist.
Hey, hat mich mega gefreut.
Merci, super interessant gewesen. Danke. Das war AI-Podcast Prompt Zero in luftiger Höhe mit dem Thomas Benke
und dem Tobias Bolzon.
Prompt Zero.